endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Der Kaffee ergießt sich komplett über meinen Schreibtisch und alles, was sich momentan darauf befindet. Und Murphys Gesetz soll auch in meinem Arbeitszimmer greifen, denn es sind, wie sollte es auch anders sein, die Richtlinien, die gerade aufgeschlagen auf meinem Schreibtisch liegen. Eine heiße, braune Brühe hat sich gerade über diese ergossen und durchnässt langsam, aber unaufhaltsam Seite für Seite. Leicht angesäuert stelle ich die Tasse auf den Schreibtisch und bringe dabei auch noch Kaffee an meine Gesetze. Jetzt stehe ich kurz vor einer Explosion. Ich trockne die Richtlinien notdürftig ab und werfe sie wutentbrannt gegen den Kleiderschrank. Und den moralischen Verursacher, meinen großen, schweren Schreibtischstuhl, schicke ich mit einem gezielten Tritt gleich hinterher. Zu spät erinnere ich mich daran, dass unser Kleiderschrank ein nicht ganz billiger Markenschrank und vielleicht auch deshalb mit Glas bestückt ist, als sowohl Richtlinien und Stuhl auf direkten Wege und unaufhaltsam auf diesen zusteuern. Doch inmitten meines Wutanfalls kehrt unerwartet und plötzlich das Glück auf meine Seite zurück. Es gibt zwar einen lauten Knall, aber das Glas und auch der Rest des Schranks bleiben unversehrt. Im Gegensatz zu meinen Richtlinien. Aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt auch egal. Erstens sind die billiger als ein neuer Kleiderschrank und zweitens muss ich nun auch Lysanne nicht erklären, was mit dem Glas an unserem Kleiderschrank passiert ist. Neben den Richtlinien kann ich mir nun auch gleich die Gesetze und Erlasse wieder aufs Neue bestellen. Immerhin muss ich weder dem Buchhändler noch dem Finanzamt bei der Erstellung meiner eigenen Steuererklärung darlegen, warum ich so viele Gesetzesbücher benötige. Nachdem der Kaffee getrocknet ist, mein Stuhl wieder am richtigen Platz steht und ich anfange, mich zu beruhigen, telefoniere ich kurzerhand mit meinem Bruder. Und Mr. Psychotherapeut attestiert mir doch glatt, dass ich nah vor der Einweisung in eine geschlossene Anstalt stünde, so panisch wie ich sei. Und was soll ich sagen? Der Herr hat recht.
Hallo und willkommen an der Steuerbar. Ja, heute nähern wir uns der Steuerberaterprüfung mal von der leichten und humorvollen Seite. Going crazy bezeichnet im Englischen das Gefühl, verrückt zu werden. Und dieses Gefühl kennt ihr vermutlich auch, wenn ihr an eure Prüfungsphasen zurückdenkt. Stefan Steinhoff, den Silke euch gleich noch genauer vorstellt, sagt, er wähnt sich durch das deutsche Steuerrecht immer noch ein Stückchen näher am Wahnsinn als andere. Und seine Emotionen, seine Beanspruchungen und seine Mühen in Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung hat Stefan niedergeschrieben und schon 2009 das Buch Going Tax herausgebracht. Und dieser Klassiker, dieses etablierte Werk, das schon viele Generationen von werdenden Steuerberatern humorvoll in der Prüfungsphase begleitet, ist nun vertont worden. Und nicht irgendjemand hat das Hörbuch von Going Tax eingesprochen, sondern Andreas Nennstiel. Beide haben wir heute hier. Andreas ist live im Studio hier in Herne. Hallo Andreas.
Hallo und Glück auf in Herne.
Und Stefan ist uns aus Bensheim zugeschaltet. Hallo Stefan.
Hallo, schönen Gruß in die Runde.
Und an meiner Seite ist heute wieder meine bezaubernde Kollegin Silke Nietz. Hallo Silke.
Hallo Frank.
Ich bin Frank Hüsken. Ja Silke, möchtest du mal loslegen? Du hast glaube ich noch einige Hintergrundinfos zu unseren heutigen Gästen.
Sehr gerne Frank. Ich möchte euch Stefan und Andreas ein bisschen näher vorstellen, aber wir freuen uns auch riesig, dass ihr da seid. Stefan, du bist Steuerberater in der Kanzlei SFH in Bensheim in Südhessen. Aber nicht nur das, du bist bundesweit auch als Referent für Seminare im Steuerrecht unterwegs mit den Schwerpunkten Steuergestaltungsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung und bist auch Referent für das IFO-Institut für Unternehmensführung in Bonn. Und jetzt darf ich noch etwas ganz Persönliches sagen. Du bist glücklicher Familienvater, der neben seiner Eintracht auch das Lesen und Schreiben liebt. Richtig?
Tschakka, genau richtig.
Andreas, du hast auch so diesen klassischen Weg genommen vom Steuerfachangestellten zum Bilanzbuchhalter, zum Steuerfachwirt, zum Steuerberater. Du bist auch Fachberater für Unternehmensnachfolge und jetzt kommt es, was etwas ganz Besonderes. Du bist seit 2023, also seit diesem Jahr, Hörbuch- und Werbesprecher.
Ganz genau. Ich habe mich ausbilden lassen bei der, bei einer Schule.
Sehr spannend. Stefan, Frage an dich. Was hat dich denn motiviert, vor 14 Jahren dieses Buch zu schreiben?
Motiviert ist das falsche Wort. Es war der Frust. Also es war der Frust. Also ich denke, jeder, der in dieses Examen reingeht, weiß, wie frustrierend diese Vorbereitung ist auf diese Prüfung. Ja, und irgendwie, man braucht so seinen Ausgleich. Der eine macht Sport, ich hatte damals noch keine Kinder. Und irgendwann habe ich für mich gemerkt, ich kann mich nicht jeden Abend bei meiner Frau auskotzen. Die fängt dann irgendwann an, mich zu hassen. Ja. So, und dann war für mich irgendwie klar, ich muss mir den Frust mal von der Seele schreiben. Du hast es ja in deinem Opening vorhin gesagt, ich war schon immer jemand, der gerne geschrieben hat. Dann habe ich so für mich beschlossen, ich schreibe jetzt ganz persönlich für mich mein Tagebuch. Was frustriert mich? An was arbeite ich mich gerade ab? Was ist gut, was ist schlecht? Und ja, als dann das Examen rum war, waren da auf einmal 100 Seiten. Und nach den 100 Seiten habe ich mir gesagt, sowas gibt es noch nicht auf dem Markt. Jetzt kannst du es ja auch mal probieren. Und dann habe ich quasi nach dem Examen diese 100 Seiten auf 180 Seiten hochgeschraubt. Ich kannte jemanden, der beim NWB-Verlag arbeitet, habe dem das in die Hand gedrückt. Und 3 Monate später kam ein Anruf von der Corinna Groß. Ich nenne sie immer so ein bisschen die Mutter dieses Buches. Die hat mir dann ins Ohr gesagt, Stefan, wir machen das. Also wir riskieren das einfach mal. Ja, und seitdem gibt es dieses Buch.
Ja, großartig. Andreas, die Frage an dich, wie seid ihr denn zueinander gekommen? Wie habt ihr euch denn gefunden?
Also zunächst einmal wollte ich auch das Trauma vor 15 Jahren verarbeiten und habe mich quasi auch als Hörbuchsprecher ausbilden lassen, um dieses wunderbare Buch auch nochmal einsprechen zu dürfen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich ähnlich wie Stefan mit offenen Türen beim NWB-Verlag begegnet worden bin und mir diese Möglichkeit auch gegeben worden ist, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist eigentlich unfassbar. Wir haben uns nur einmal im Leben gesehen, aber wir verraten nicht zu viel, wann und wie und wo, weil das werden die Hörer in dem wunderbaren Hörbuch dann selber feststellen im Nachwort.
Ja, dann lasst uns nochmal direkt ins Hörbuch einsteigen und erzählt doch mal so ein bisschen, was sind so eure Lieblingsstellen? Stefan, du hast doch wahrscheinlich so ein paar Stellen, auf die du auch immer wieder angesprochen wirst. Was sind das so für Anekdoten, um die es geht? Und vielleicht dann auch die Frage an dich, Andreas, was hat dich denn am Buch so am meisten gefangen genommen und was waren so die Stellen, wo du dich sofort wiedergefunden hast?
Also es gibt für mich jetzt nicht die eine Stelle, wo ich sage, die gefällt mir am besten, sondern es ist ja wie immer im Leben, wenn man so seine eigene Geschichte erzählt, dann gefällt einem wahrscheinlich alles besonders gut. Es gibt natürlich Momente, an die ich mich total gerne zurückerinnere. Also jetzt dieser, ich sage immer, der für mich magische Moment war diese letzte Nacht vor der mündlichen Prüfung, als man so gespürt hat, diese anderthalbjährige Leidenszeit ist rum, du hast das schriftliche Examen bestanden und wenn jetzt nicht alles schief geht, dann wirst du morgen die mündliche Prüfung bestehen und dann ist dieses leidvolle Kapitel Steuerberaterexamen geschlossen. Und da lag ich so ganz allein in meinem Hotel in Wiesbaden, also ich bin ja dann auch so ein bisschen paranoid, also ich bin so ein totaler Sicherheitsfreak und ich bin quasi am Abend davor nach Wiesbaden gefahren, obwohl das nur 50 Kilometer von uns zu Hause sind. Aber ich habe mir ein Hotelzimmer genommen, habe dann da ganz allein in meinem Bett gelegen und das war irgendwie so, das war so für mich the magic moment. Ja, ja, wirklich drauf angesprochen werde ich da nicht, das sind dann eher andere Dinge, aber für mich war das der Moment. Ja, das Leute, die mich anschreiben, sehen dann eher, ich kann das so gut nachvollziehen in der Vorbereitungszeit, du haust deinen Rollstuhl gegen den Kleiderschrank oder du hast dich beim Einsortieren der Loseblattsammlung vertan und stellst das dann später, 4 Wochen später fest, wenn du eine Klausur schreibst und bist dann völlig entnervt, völlig panisch und fragst dich, wie du das bestehen sollst. Also das sind so die Momente, ja.
Ja, also Stefan hat zu mir gesagt, bevor ich mit dem Hörbuch anfange, bitte bring Leidenschaft rein. Und das ist mir gar nicht, schwer gefallen, weil ich habe mich wirklich mit dem Buch, wo ich das auch wieder in die Hand genommen habe, wieder in die Zeit zurückerinnert. Und das ist eine sehr leidvolle und schmerzvolle Leidenschaft und Leid. Das liegt da sehr nah beieinander mit dem Beruf. Und an dem Buch besonders fasziniert hat mich eben diese Parallelen. Also zumindest, wir sind ja gleich alt und wir haben auch im gleichen Jahr noch eine Tochter bekommen und in 2009 und dann haben wir habe ich ihn natürlich auch angeschrieben, weil mir das Buch so gut gefallen hat. Und das Witzigste an der Sache ist eigentlich diese Geschichte mit dem Brief. Ja, also man kann es nicht glauben, mir ging es genauso. Bei mir kam die Post auch nachmittags und ich habe meinen Vater dann, ich habe vom Fenster aus geguckt, der hat dann den Brief morgens geholt, weil ich an der Arbeit war, weil meine, vom Cousin, von meinem Vater, die hat in der Post gearbeitet und die hat mir dann den Brief aus dem Postfach rausgefischt, dass der gar nicht erst in die Verteilung kam. Und da hatte mein Vater den Brief morgens um 8 schon in der Hand, ja. Und dann standen meine Eltern in meiner Haustür und dann, ich habe denen auch gesagt, bitte wartet, bis ich komme, dass wir den Brief aufmachen. Und dann haben wir den Brief aufgemacht und dann sind mir meine Beine versagt. Ich war froh, dass meine Eltern da sind. Ich bin wirklich das erste Mal in meinem Leben zusammengesackt. Also so groß war der Druck.
Meine Frau hat an dem Tag sämtliche Verkehrsregeln gebrochen. Also sie war zu Hause, sie hat den Briefträger gesehen, hat erstmal eine Stunde warten müssen, bis er in unser Haus kam. Dann hat sie diesen Brief bekommen und ohne mich anzurufen, losgefahren, über gefühlt sämtliche rote Ampeln, zu schnell. Ja, und dann stand sie auf einmal an meiner Tür, hat mir diesen Brief gezeigt, du hast bestanden. Und so das Erste, was ich noch weiß, Fenster auf, rausgebrüllt. Ja, das war irgendwie so. Da unten lief dann ein Anwalt von uns aus dem Haus, hab mich ganz entgeistert angeguckt, ja, was machst du da eigentlich davon? Ich sag, ey, ich hab's verstanden. Und genau, das passt noch.
Wie lange haben die Glücksgefühle denn angehalten?
Ewig.
Bis heute.
Die sind eigentlich heute noch, also wenn du durch diese Prüfung gekommen bist, mich fragen immer manche, Mensch, Andrea, hast du eigentlich Angst vorm Tod, was mit dir ist, wo du in die Hölle kommst, dann sage ich, nee, da war ich schon.
Genau, du hast das Steuerberaterexamen bestanden, du schaffst das andere.
Ich habe keine Angst mehr vor der Hölle.
Ja, es hielt ewig an, das muss man schon sagen, also das Leiden ist ja ewig im Vorfeld, ne? Und dann auch dieses Glücksgefühl, das geschafft wird, man realisiert das am Anfang gar nicht, ne? Und man weiß auch gar nichts, nee, mit diesem Titel erstmal anzufangen, so gefühlt erstmal. Und dann geht das so seinen Weg. Und im Nachhinein muss man auch noch denken, Mensch, was das für ein Türöffner ist. Also ohne dieses Steuerberaterexamen hätte ich nicht das gemacht, hätte ich den nicht kennengelernt, wäre ich da nicht hingekommen. Und im Prinzip, in der Situation glaubt man ja immer, das ist so das Größte. Aber irgendwie, danach geht es ja erst richtig los. Also wenn man dann selbstständig ist, wenn man so auf seine Abenteuerreisen geht, bei mir waren es ja im Nachgang die Seminare, was man da alles erlebt, also im Positiven wie auch im Negativen. Oder was man mit Mandanten erlebt, das geht nur, weil man, also mit Verlaub, dieses total bescheuerte Examen bestanden hat. Dafür lohnt sich das schon wieder alles. Ja.
Wenn ich kurz einhaken kann, also meine Erfahrung ist auch, dass das Examen sehr schwer ist und wer sich dem stellt, es ist auf jeden Fall machbar. Ich kann das an meiner Biografie auch deutlich sagen. Mein Vater war Schlosser, meine Mutter war Verkäuferin. Ich habe mich da wirklich hochgearbeitet. Aber was wirklich toll an diesem Examen ist, dass durch diese Schwere, durch diese großen Sachverhalte, du auch für das Leben sehr, 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 sehr viel mitnimmst. Also du bist, deine Resilienz, wie das glaube ich heißt, die ist sehr, 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 sehr hoch dann dadurch und du kannst dadurch auch sehr viele große berufliche Probleme lösen in allen Bereichen. Also du wirst quasi für das Leben stark gemacht und du musst als Steuerberater stark sein, weil ich sage immer, du bist der letzte Schütze im Schützengraben, ja, vom Sozialstaat und auf der anderen Seite sind die Finanzämter und die Steuerpflichtigen, die natürlich immer weniger zahlen wollen und das Finanzamt natürlich immer mehr. Und in diesem Bereich, das auch sehr emotional ist, befindest du dich. Es hilft also nicht nur fachlich gut zu sein. Ich glaube, du musst auch ein Verkäufertyp sein, du musst ein Typ sein, der das auch rüberbringen kann.
Es gibt ganz viele Facetten und man kann sie alle ausleben, wenn man möchte, ne? Und nach seinen Fähigkeiten dann entsprechend handeln. Wisst ihr noch, was euch damals angetrieben hat, die Prüfung zu machen oder Steuerberater werden zu wollen?
Die ehrliche Antwort oder die geschönte Antwort?
Das, was du uns hier, was unseren Hörern erzählen möchtest, Stefan. Also,
ist ja kein Geheimnis. Ne? Also wenn man sich mit dem Steuerberaterexamen beschäftigt, ist das natürlich auch Geld. Ne? Also das, ich sag mal, alles andere wäre jetzt, glaube ich, gelogen. Auf der anderen Seite war es mir wichtig, selbstständig zu sein. Das ist, glaube ich, ein Antrieb für sehr viele in unserer Branche, dass man einfach mit diesem Titel eine eigene Basis aufbauen kann, dass man seinen eigenen Weg gehen kann. Und ja, das sind so die Hauptgründe. Ja. Und was danach kommt, das kann man überhaupt nicht erahnen. Also das ist, man hat so eine Idee davon, was man aus der Selbstständigkeit macht. Aber da gibt es so viele Stellweichen im Leben, wo man nach links oder nach rechts abbiegt und da kommt irgendwas dabei raus. Und hinterher ist irgendwie immer alles großartig. Ne? Das ist,
Und bei dir, Andreas?
Ich sag's mal so, man muss schon sehr starke Nerven haben, um das alles über sich ergehen zu lassen. Also wirklich, das ist jetzt auch kein, es ist nicht gelogen oder so, ne? Also das, man muss schon starke Nerven für alles beweisen und das haben wir, glaube ich, auch beide gemacht, ne? In jeder Hinsicht.
Ja, ob wir die Nerven behalten, ich weiß es nicht. Ne? Also ich glaube, ich habe meine Nerven oft genug verloren.
Weißt du denn noch, Andreas, was dich damals motiviert hat, überhaupt dich mit dem Steuerrecht zu beschäftigen? Ja.
Also bei mir war es halt so, ich wollte immer ins Büro. Und meine Eltern haben mir dann 95 offeriert, du wirst jetzt aus dem Nest geschmissen, wir können dich nicht finanzieren, du musst jetzt eine Ausbildung machen. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht, gleich auf der Nachbarschaft, das war ganz nett. Und dann kommen natürlich auch die, also das merkt man eben, wenn man Arbeitnehmer ist, man will vielleicht auch dann mehr, ne? Mehr Kompetenz, man hat sich dann hochgearbeitet und natürlich, es ist auch das Geld und das ist auch kein Geheimnis, dass ein Steuerberater gut verdient, aber seine Angestellten eben auch sehr oft teilweise sehr schlecht bezahlt sind. Ich bin ja selber in der Situation dann auch teilweise gewesen. Das ist aber ganz normal, ne? Ist halt der Angestellte und und das war dann auch eine Motivation zu sagen, ich will noch mehr aus meinem Leben machen.
Also bin ich bei dir. Nur dieses, man will weiterkommen und war es ja bei mir im Prinzip auch, also vor dem Examen. Bist so ein bisschen unglücklich mit dem, was du da tust, ne? Bist quasi, also jetzt besonders in meiner Situation, bist du der Dauerpraktikant, ne? Also war ja meine erste Kanzlei, in der ich da gearbeitet habe, hab BWL studiert, hab dort meine Praktikas gemacht. Und dann bist du natürlich in den Augen deiner Vorgesetzten der ewige Student oder was auch immer. Und dann kommt nach einer gewissen Zeit schon so ein Frustgefühl in dir hoch und du sagst, boah, also ohne diesen Titel wirst du es in dieser Branche nicht schaffen, ne? Und ich sage immer, ich wollte das ja nie werden. Also ich bin einfach hängen geblieben in dieser Kanzlei. Ja.
Ich auch. Ich genauso.
Also ich, nach dem Studium, wenn er mich da gefragt hätte, willst du Steuerberater werden? Nein. Ne, also das ist nicht wirklich. Aber wenn da mal so ein Jahr rum ist und du arbeitest in so einer Kanzlei, stellst du halt irgendwann fest, ohne diesen Titel geht es nicht, sondern Augen zu, durch und ein Jahr lang Vollgas. Ja, und lieber einmal 100 oder 280% geben. Ne, das ist unterm Strich irgendwie doch besser, auch wenn es wehtut in diesem Jahr. Ja.
Wenn ihr nochmal an diese Vorprüfungszeit zurückdenkt, da gab es bestimmt ja auch mal Phasen, du hast von Resilienz gesprochen, das macht einen unglaublich Resilienz, aber sicherlich auch mal Phasen, wo es euch nicht so gut ging oder wo ihr vielleicht auch gedacht habt, also jetzt keinen Schritt mehr weiter. Könnt ihr euch vielleicht erinnern oder uns nochmal beschreiben, wie ihr euch dann wieder sozusagen motiviert habt und wieder hochgezogen?
Ich glaube, der Zustand, in dem man sich dort wähnt, ist vergleichbar, also einer meiner Lieblingsfilme damals und täglich grüßt das Murmeltier, ne? Also Phil aus Punxsutawney heißt das, glaube ich, ne? Richtig ausgesprochen, ich weiß es gar nicht. Ne? Und dieses Aufstehen, Arbeiten, Lernen, Schlafen, Aufstehen, Arbeiten, das ist dein Rhythmus. Und natürlich gibt es dort sehr viele frustrierende Momente. So, und man hat dann auch sehr oft keine Lust mehr weiterzumachen. Aber im Prinzip, so, wenn du deinen Rhythmus hast und weißt, komm, morgen geht's weiter und du schreibst die nächste Klausur und die wird dann wieder besser. Also diese Frusterlebnisse von Schülern und Sechsern, die muss man ja haben. Sonst ist man nicht durch dieses Examen gegangen. Also für mich war es dann eher so, der Rhythmus, da wieder reinzukommen, das nächste Erfolgserlebnis bei der nächsten Klausur, irgendwie immer zu den 50% zu gehören, die über dem Schnitt stehen. Das war dann so ein bisschen die Motivation. Und je mehr Klausuren man da geschrieben hat, desto eher hat man dann noch festgestellt, hey, wenn alles normal läuft, müsste das irgendwie funktionieren.
Wenn ich noch mal kurz einhaken will, also für mich ist das ganz genauso. Ich glaube, wer sich dieser Steuerberaterprüfung stellt, der muss von ausgehen, dass das kein Sprint ist, sondern das ist ein Marathonlauf. Das ist ein ganz langer Marathonlauf und da muss man zäh sein. Also man muss sehr zäh sein und man muss sehr, und es gibt immer wieder Rückschläge. Und ich kann nur jedem, der auch vielleicht auch heute zuhört und dann sich Gedanken macht, das mal einfach zu machen, ja. Also ich kann nur sagen, ich habe immer wahnsinnigen Respekt gehabt vor Menschen, die das Steuerberaterexamen bestanden hatten, als ich kleiner Steuerfachangestellter war. Ich hätte mir nie im Leben zugetraut, dass ich in dieser Liga mal spielen kann. Also das muss ich auch wirklich sagen. Das ist für jeden, der vielleicht zweifelt, dem kann ich auch wirklich den Rücken stärken und kann sagen, hey, glaub an dich, ja, geh den Weg. Es ist ein steiniger Weg, aber du wirst dann fürs Leben nie wieder Probleme haben, weder finanzieller Art noch, dass du Arbeitslosigkeit oder irgendwas hast, ja. Du musst halt einmal im Leben Gas geben, das habe ich auch gemacht und habe meine Chance genutzt, genau wie Stefan. Im Gegensatz zu dir habe ich ja auch noch nicht mal die Hochzeit meiner besten Freundin abgesagt und hatte dann auch gleich eine Note schlechter. Das ist für die, die sich also auf das Examen vorbereiten. Faustformel, eine Hochzeit kostet dich eine halbe Note im Steuerberaterexamen.
Vielleicht ergänzend, also ich bin bei dir, du brauchst einen langen Atem, du brauchst einen Willen. Ja. Ich habe irgendwie für mich gelernt, du musst lernen, das Tal zu lieben. Also das Leben besteht ja aus Treppenstufen. Ne? Und dieses Boosten, ja, du bist jetzt Steuerberater oder du hast dein Studium geschafft oder du heiratest jetzt, du kriegst dein erstes, zweites, drittes, viertes Kind, die hast du ja nicht jedes Jahr, sondern Also ich habe mich dann in dieser Phase immer dran festgehalten, dass ich gesagt habe, hey, was für dich normal ist, dass es ein langer Weg ist und du musst lernen, diesen langen Weg zu lieben. So, wenn du dann irgendwann am Ende gekommen bist, dann kommt dieser Boost, diese nächste Treppenstufe, die kommt ganz automatisch. Aber nur, wenn du das Tal liebst, ne? Also ja, wenn du dich damit anfreundest.
Also du musst den Schatten auch lieben, um die Sonne dann auch zu sehen. Genau so ist es. Man muss beides nehmen, ja? Du musst beides annehmen, ja? Und ich weiß nicht, wie es dir nach dem
Philosophie-Podcast nennen.
Ja, könnte man auch. wo diese 3 Tage rum waren, also da war ich, also so alle, ich war so, also so ausgelutscht war ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Also ich habe alles rausgeschmissen, was ich in meinem Kopf hatte. Das war ganz furchtbar. Und dann haben wir natürlich gefeiert, ja. Ich wäre beinahe kein Steuerberater, weil ich beinahe besoffenen Kopf aus dem Fenster gefallen wäre. Aber das gehört auch dazu.
Habt ihr denn für diejenigen, die jetzt gerade in dieser Phase stecken und die vielleicht auch in so einem Loch hängen, irgendwelche Tipps, wo ihr sagt, uns hat geholfen das oder helfen Lerngruppen, helfen dann Freunde, mit denen man sich irgendwie, so, dass man sich gegenseitig wieder hochziehen kann. Was braucht es dazu, wenn man in einem totalen Tal sitzt?
Es braucht den Fokus. Also der Wille entscheidet und nichts anderes entscheidet diese Exams. Der reine Wille, das ist eine Willensleistung. So, wenn ich etwas will, muss ich mich fokussieren. Und wenn ich den Fokus auf etwas richte, und das ist ja wie mit allem im Leben, wenn ich etwas gerne mache, dann mache ich es immer noch besser als andere. Das muss man sich einfach sagen, auch in dieser Phase. Augen zu und durch. Also,
wie beim Marathon, der macht auch nicht immer Spaß in jeder Phase, ne?
Ja, bei Kilometer 30 kommt irgendwann der Mann mit dem Hammer. Das ist so, du musst trotzdem weitergehen, wenn du ins Ziel kommen willst. Und genauso ist das jetzt. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Vollgas. Ja.
Und wenn ich auch nochmal einhaken darf, also bei mir ist es tatsächlich der liebevolle Umgang in der Familie. Meine Eltern haben sehr, sehr hinter mir gestanden, auch wenn sie mir jetzt finanziell nicht so, aber sie haben emotional hinter mir gestanden. Sie sind quasi, ich will es mal so sagen, sie haben mir das Wasser gereicht beim Marathon. Immer wieder, immer wieder. Und wenn ich am Boden lag, haben sie mich aufgehoben und haben mir gesagt, Mensch, Junge, du schaffst das schon irgendwie. Und ich habe aber ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass ich das schaffe. Also ich muss es wirklich immer wieder sagen, für mich ist das immer noch ein Wunder gewesen. Und Stefan sagt zwar, das kann man lernen und machen, aber irgendwo, das sagst du ja auch in deinem Buch, also man braucht schon Glück, ja. Also da kann man sonst wie schlau sein und sonst wie was drauf haben, aber wenn man das Glück nicht hat, dann wird das nichts. Das muss man sagen. Und das Glück beginnt auch mit liebevollen Menschen, die um dich sind, die dich auffangen in so schweren Situationen, wo du merkst, du kommst nicht mehr weiter emotional und von deinem ganzen Druck her, ja.
Stefan, als du das Buch 2009 geschrieben hast, da warst du dir vermutlich noch nicht darüber im Klaren, dass das so erfolgreich wird. Und das ist mittlerweile ja schon fast ein Standardwerk. Es wird ja mittlerweile noch ausgeteilt. Und hier lest das mal. Das ist ein spannendes Buch und es wird oft verschenkt. Wann war denn der Punkt für dich da, dass du gemerkt hast, hey, das geht ja richtig ab und das ist ja cool, dass das so viele Leute interessiert?
Boah, das kann ich schwer sagen. Es hat irgendwann angefangen, dass ich E-Mails bekommen habe von Lesern. Und da habe ich gedacht, was? Also ich habe dann hier gesagt, ey Leute, ne, also ich bin in der 10. Klasse sitzen geblieben, wegen Mathematik und Deutsch. Ich habe jetzt irgendwie mit 28 Jahren.
Jetzt Erfolgsautor.
Ja, genau, habe ich mit 28 Jahren, oder 29 Jahren veröffentlicht. Ich sage, mach mal langsam. Ne, und das ging dann immer so weiter. Und dann durfte ich mal eine kleine Lesung halten. Und E-Mails, Anrufe auf Seminaren, die ich halte, werde ich angesprochen. Zum IFO-Institut, wo ich die Seminare halte, wenn ich mich dort mit den Referenten unterhalte, als wir uns damals alle kennengelernt haben, habe ich hier in der Zentu, ich habe übrigens dieses Scoring Text geschrieben, da guckt der an und sagt, du warst das? Ja, also du denkst, hä? Was passiert hier? Ja, die kennen mich, also ohne mich zu kennen. Ja, und das war so langsam, aber die Mails, also am Ende muss ich sagen, waren es die Zuschriften, die haben es irgendwie so klar gemacht, da ist irgendwas entstanden, was anders ist. Also es ist jetzt ja kein Lernbuch, sondern es ist ja eine persönliche Erfahrung. Es ist was Eigenes, was Emotionales, was sehr Persönliches. Aber wenn man dann feststellt, hey, man berührt damit auch ganz viele andere und die sagen dir, hey, mir ging es genauso. Man ist nicht alleine. Und das wächst dann irgendwann im Laufe der Zeit. Und dann stellt man fest, hey, wow. Also irgendwie in dieser Woche, als meine Tochter geboren wurde, das fühlt sich im Nachhinein an wie so Zwilling.
Das ist bei dir, Andreas, wenn du Werbe- und Hörbuchsprecher bist, vermutlich ähnlich. Ne? Du sprichst etwas ein und merkst erst im Nachhinein, was du da gemacht hast, wenn du wahrnimmst, dass es dann veröffentlicht wird, oder? Wie geht's dir damit?
Also ich versuche natürlich sehr viel Emotionalität da reinzubringen, weil es auch ein Buch ist, das mich eben auch sehr emotional angesprochen hat. Das habe ich auch dem Stefan damals geschrieben in 2013, dass ich mich da auch wiedergefunden habe. Und ich glaube auch, wenn man dieses Buch gelesen hat, findet sich jeder in irgendeiner kleinen Geschichte wieder. Und das gibt dir doch irgendwo dieses Gefühl, dass du, wie Stefan auch sagt, dass du nicht allein bist, dass es allen so gegangen ist und jeder mal ganz klein angefangen hat. Und ich finde auch, das sollte man im Mitarbeiterumgang und mit allem, was man im Leben so erlebt, auch nie vergessen.
Stefan, jetzt muss ich dich doch nochmal fragen, gibt es denn irgendeine ja besonders emotional aufgeladene Stelle? Also hast du so eine Lieblingsstelle in deinem Buch?
Ich habe es ja vorhin gesagt, also dieser letzte Tag vor dem mündlichen Examen ist eigentlich, also das ist für mich das bedeutendste Stück in diesem Buch, aber das ist eben was Persönliches, ne? Und ja. Ich lese immer wieder gern den Anfang, also wo ich mich zurückerinnere an meine Hörbuchzeit und alles, was dazwischen kommt, also ich mache ja nichts anderes als zu erzählen. Also da ist ja auch nichts erfunden. Und insofern, nee, also ich kann wirklich nicht sagen, was ist deine Lieblingsstelle in dem Buch. Das ist also, das ganze Ding bin ich, so muss man das eigentlich sehen. Ja, und insofern muss ich auch wirklich sagen, klar, ich habe das immer mal wieder gelesen, auch das Hörbuch natürlich gehört, aber ich habe nicht diese eine Lieblingsstelle, sondern ich kann auch auf der Seite 80 anfangen zu lesen und stelle fest, ich muss weiterlesen. Ne, das ist, bin zwar ich, aber ich denke mir die ganze Zeit, interessant, das ist ja spannend, was er da schreibt. Ne? Bis einem wieder klar wird, hey, das machst du selbst. Ja.
Das Ganze also ein Lieblingsstück als ganzes Werk.
Ja, total. Ja, total. Das ist auch stolz. Also ich sage immer, man ist ja unglaublich stolz auf das, was da passiert. Also wer kann schon von sich behaupten, ein Buch geschrieben zu haben? Und ich wiederhole, das war ja auch nie meine Absicht, sondern das ist einfach passiert. Und deswegen ist es auch im Nachhinein für mich was, ich sag mal, was Besonderes, ein Glücksmoment. Aber wirklich diese kompletten 180 Seiten von vorne bis nach hinten, das ist für mich das pure Glück, dass mir das gelungen ist. Das gibt nicht diesen einen Moment, muss ich wirklich sagen. Mir gefällt alles gut.
Den finden dann die Hörer, Hörerinnen und Hörer für sich, glaube ich, ne? Genau.
Ja.
Ja, die Links zum Buch und zum Hörbuch, die findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Dort haben wir auch eine Hörprobe verlinkt. Und schau hier mal gerade in die Runde. Habt ihr noch Dinge, die ihr loswerden möchtet, Andreas, Stefan?
Ja, also ich möchte meiner Frau danken und meiner Familie, wenn ich das sagen darf. Und meinen Mitarbeitern natürlich. Ja, dass die hinter mir gestanden haben, hinter dem Hörbuch und dass ich das eben aufnehmen konnte. Und das ist eben, wenn du Chef bist von einer Firma, ist das immer auch ein Gesamtverdienst für die Firma. Ne?
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mit diesem Dankeswort aus der heutigen Folge heraus. Und wir möchten euch natürlich gerne noch auf das diesjährige NWB Steuerberaterforum hinweisen. Das findet in diesem Jahr am 28. und 29. September in Konstanz am wunderschönen Bodensee statt. Das Thema des diesjährigen Forums ist Kanzleierfolgsfaktor Mensch. Wir sprechen unter anderem darüber, wie man müde Meetings effizienter gestaltet, wie man auch als kleine Kanzlei ein professionelles Onboarding gestalten kann und darüber, wie Automatisierung die Mitarbeiter entlasten kann. Und KI ist natürlich auch in Konstanz ein Thema und wir schauen uns an, wie KI-Systeme wie zum Beispiel ChatGPT sinnvoll in den Kanzleialltag integriert werden können. Also viele spannende Themen und durch die beiden Tage führen euch Olli Briesch vom Westdeutschen Rundfunk und Antje Schirmer von der Kanzlei Johannes Schmidt. Unter nwb-steuerberater-forum.de könnt ihr euch anmelden. Das verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute. Vielen Dank an unsere Gäste. Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns wie immer ein Sternchen in eurem Podcast-Player oder schickt uns eure Themenwünsche an podcast@nwb.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/lohnfrage.